Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Ein positiver Test auf das Coronavirus sagt erst einmal wenig aus. Viele stellen sich dann aber voller Sorge die Frage, wie geht es weiter? Wie bedrohlich ist das Virus für mich? Einige Faktoren sind bekannt, die helfen, die mögliche Schwere des Verlaufs abzuschätzen, etwa das Alter, Vorerkrankungen, Übergewicht, Bluthochdruck, Nierenschäden. Mediziner suchen aber schon länger nach genaueren Hinweisen. Solche sogenannten prognostischen Faktoren dienen vor allem dazu, eine Verschlimmerung der Erkrankung frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig gegensteuern zu können. Professor Clemens Wendner ist Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Palliativmedizin, Tropenmedizin und Infektiologie an der München Klinik Schwabing. Er hat ja auch die ersten Patienten hier in Deutschland vor einem Jahr behandelt und beschäftigt sich seitdem intensiv mit Covid-19-Infektionen. Vor der Sendung habe ich mit ihm über prognostische Faktoren bei Corona-Infektionen gesprochen. Neben den Warnfaktoren scheint es ja auch Entwarnungsfaktoren zu geben. So kommt eine aktuelle Studie zu dem Befund, dass von einem gestörten Geruchs- bzw. Geschmackssinn insbesondere oft Menschen betroffen sind, deren Infektion eher milde dann verlaufen wird. Kann ich mich auf diesen Befund verlassen, habe ich Professor Wendner gefragt, nach dem Motto, ich rieche zwar nichts mehr, aber ich werde schon wahrscheinlich wohl gut durchkommen durch die Infektion.
Also ich glaube, dieser Befund ist nicht so belastbar, dass man da schon eine Vorhersage treffen kann, dass man in keinem Fall schwer erkrankt. Also wir haben Ähnliches gesehen bei unseren ersten Patienten, den sogenannten Webasto-Cluster-Patienten, die ja insgesamt auch eher milden Verlauf hatten. 40% hatten diese großen Geschmacksstörungen. Aber ich kenne auch Einzelfälle von schwer erkrankten Patienten, die eben auch mit einer Geschmacksstörung dann nach vielen Wochen oder Monaten das Krankenhaus verlassen haben. Die Korrelation im Übrigen war auch in dieser Publikation im Journal of Internal Medicine nicht bei 99%, sondern eben auch nur bei 80%. Das ist ein Hinweis, aber es ist nicht so belastbar, dass man sich da als Einzelperson sicher sein kann, dass einem nichts Schlimmeres widerfährt.
Also eine völlige Beruhigung wäre nicht wirklich herzuleiten aus Ihren Einblicken.
Nein.
Es gibt einen befristet zugelassenen Urintest, an dem die Universitätsmedizin Göttingen beteiligt ist. Wie funktioniert der? Denn dort wird auch gesagt, also ein entsprechendes Ergebnis könnte doch einen Hinweis geben auf einen schwierigen Verlauf. Worauf beruht er und wie ist seine Aussagekraft zu bewerten?
Ja, das ist ein Test, der letztendlich die Ausscheidung von vielen Proteinen, auch Peptiden, kleineren Stückchen untersucht, also eine Proteom-Diagnostik, wie wir dann wissenschaftlich sagen. Hintergrund ist, dass im Rahmen einer schweren Covid-19-Erkrankung eben auch die Nieren mitbeteiligt sein können, damit auch Schrankenstörungen, Filterstörungen in der Niere auftreten und dann Proteine, Eiweißmoleküle schneller ausgeschieden werden können, die auch im Entzündungsprozess eine Rolle spielen. Dieses Testverfahren ist quasi notfallmäßig zugelassen worden. Es gibt aber noch weitere Studien dazu, an denen wir auch hier in der München Klinik Schwabing teilnehmen, um eben auch in der Fläche nochmal zu evaluieren, ob dieser Test praktikabel ist und ob die ersten Resultate auch bestätigt werden können.
Ist das dann auch ein Test für die ambulante Betreuung, dass also der Hausarzt, Hausärztin dort schon so etwas mit einsetzen könnte?
Prinzipiell ja, die Proben können ja auch von den Patientinnen abgenommen werden, müssen dann aber besonders verschickt werden und können auch nur über Speziallabore analysiert werden. Das heißt, das Nachweisverfahren ist nicht ganz so einfach wie ein einfacher Urintest, den wir sonst beim Hausarzt machen oder kennen. Das heißt, man hat auch eine gewisse Latenz, bis Ergebnisse vorliegen, nicht? Das schränkt so ein bisschen die Wertigkeit des Tests auch ein.
Am 11. Januar ist im Deutschen Ärzteblatt eine Leitlinie erschienen, und zwar zur stationären Behandlung von Covid-19-Patientinnen und Patienten. Und dort gibt es durchaus auch den Ansatz von Erkenntnissen und entsprechenden Empfehlungen, etwas zu unternehmen, was die Vorhersage zum Verlauf, nicht nur die Beurteilung, auch möglich macht. Welche anderen Faktoren kommen da hinzu, die Sie in Ihrem täglichen klinischen Bereich auch unternehmen, um zu sagen, das ist ein Patient, Patientin, die kommen vielleicht dort mit der Normalstation wohl aus, oder sind Sie ständig in der Alarmbereitschaft?
Also es ist so, dass ein Großteil der Patienten ja zunächst auf Normalstation bleiben kann. 20-30% müssen dann im weiteren Verlauf auf Intensivstation versorgt werden. Es sind zum Teil sehr einfache Parameter, die den Kliniker leiten. Also die Sauerstoffsättigung ist da auch zu nennen. Nicht, wenn diese zum Beispiel deutlich unter 94%, vielleicht sogar unter 90% liegt, dann ist das natürlich ein Warnhinweis. Das heißt, dieser Patient wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch intensivmedizinisch zu versorgen sein. Auch Dinge wie Entzündungsparameter im Blut, also ein sehr, sehr hohes CRP kann uns leiten. Wenn wir wenig Lymphozyte nachweisen können im Blutbild, also eine Lymphopenie, ist das ein anderer Hinweis, dass dieser Patient einen schweren Verlauf haben könnte. So gibt es also viele einfache Parameter klinischer Art, also vom Labor, die den Kliniker vor Ort dann auch beraten, nicht wie eng ein Patient zu monitorieren ist und ob man eben auf Intensivstationen im Zweifel schon mal anklopft und ein Bett reserviert für diesen Patienten.
Aber Ergebnisse der Hoffnung, also die Vermutung, dass es dort einen guten Verlauf dann nehmen wird, gibt es so explizit nicht?
Man kann diese Parameter natürlich auch umdrehen. Das heißt, wir haben durchaus Patienten, die haben sich infiziert, haben auch ein wenig Fieber, aber haben eine hervorragende Sauerstoffaufsättigung unter Raumluft und haben auch sonst keine Veränderungen größerer Art im Labor. Da sind wir auch durchaus optimistisch und da ist die Kunst auch, nicht den Aktionismus abzugleiten, sondern abzuwarten. Es gibt Patienten, wo wir weder Remdesivir noch Dexamethason einsetzen müssen, sondern wo es dann zum Schluss bei einer Beobachtung für kurze Zeit bleibt, bevor die Patienten dann auch wieder in die häusliche Isolation geschickt werden können.
Wir haben vor kurzem hier in der Sprechstunde auch auf die Situation an Normalstationen geschaut. Wie ist da die Situation im Moment bei Ihnen? Wie belegt sind die?
Also wir hatten Zeiten, wo wir eben nicht nur eine normale Infektionsstation für unsere Patienten hatten, sondern auch mehrere sogenannte Pandemiestationen. Wir können jetzt vereinzelt schon Pandemiestationen wieder schließen bzw. ihrer normalen Funktion zuführen. Also sind kardiologische Stationen gewesen, die jetzt auch wieder kardiologische Patienten ausreichend versorgen können. Man hat vorsichtig gesprochen den Eindruck einer leichten Entspannung. Die Infektionsstation ist immer noch gut gefüllt, aber wie gesagt, Pandemiestationen leeren sich langsam sonst. Das heißt, die Hoffnung von meiner Seite ist auch, dass der Lockdown nach doch jetzt 3-4 Wochen langsam greift und wir hoffentlich dann auch wieder in ein Fahrwasser kommen, wo es entspannter wird. Soll aber nicht heißen, dass wir den Lockdown sofort mit einer Lockerung quittieren, sondern der Lockdown muss weitergehen, bis wir wirklich auch sehr, sehr niedrige Inzidenzzahlen haben, um auch das Krankenhaussystem, das Gesundheitssystem insgesamt nicht zu überlasten.
Dieser Satz, diese Einschätzung ist, glaube ich, wichtig, um das Gesamtbild auch zu sehen. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Verlauf. Wenn jetzt ein leichter Verlauf gewesen ist, der Erreger nicht mehr nachweisbar ist, Patient als genesen gilt, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit zu beurteilen bei einem leichten Verlauf, dass es dort zu diesen gefürchteten Nacherkrankungen kommt, also beispielsweise Myokarditis, Herzmuskelentzündung, auch andere. Gibt es da Erkenntnisse, wie da der Zusammenhang ist, die Korrelation?
Ja, also auch nach einem leichteren Verlauf kann es Folgeschädigungen geben. Wir müssen davon ausgehen, dass ein Drittel der Patienten durchaus auch diese entwickelt. Das kann eine Fatigue sein, aber es kann eben auch eine Herzmuskelentzündung sein, eine Myokarditis. Patienten können sich zum Teil kaum belasten, kaum Treppen steigen, die vorher 30 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeitsstätte gefahren sind. Das heißt, da muss man aufpassen. Wir bieten auch unseren Patienten durchaus eine Nachsorge an. Das heißt, ein Herzecho, also ein Herzultraschall ist eine gute Maßnahme, eine Lungenfunktionsprüfung eine gute Maßnahme. Und nach 8 bis 12 Wochen sollte zumindest ein Röntgenbild der Lunge erfolgen, um auch hier Folgeschäden ausschließen zu können. Ich sage immer, mit der Ausscheidung des letzten Viruspartikels ist ein Covid-Patient noch nicht garantiert gesund, sondern sollte auch weiter eben über die Zentren bzw. auch über die Hausärzte kontrolliert werden.
Ja. Ist der Vierteljahreszeitraum der, den man so im Moment sagen kann, danach ist es dann in Ordnung, wenn da nichts aufgetreten ist?
Genau. Ich sag mal so, wenn ein Patient nach 8 bis 12 Wochen vollständig genesen ist, dann darf er davon ausgehen, dass er auch gesund bleibt.
Soweit die Einschätzung von Professor Clemens Wendner, Chefarzt an der Münchenklinik Schwabing.